zusammen und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, Thekenphilosophen der Talk. Nachdem wir in den letzten Wochen ja doch einiges rund um Fußball, rund um den FC gemacht haben, lassen wir heute mal die Luft raus aus dem Ball, sondern machen was ganz anderes. Wir unterhalten uns nämlich heute über ein Phänomen, das kann man nicht anders sagen, nämlich über die Rolling Stones, über 60 Jahre Rolling Stones und das ist eigentlich unfassbar und eigentlich unergründlich. Wir müssten doch wahrscheinlich genauso lange jetzt diskutieren, warum das überhaupt möglich war. Wir versuchen es ein bisschen zu raffen und machen das natürlich mit Experten, mit Leuten, die sich wirklich auskennen. Und das aus zwei verschiedenen Ebenen. Ich möchte sie erst mal vorstellen. Als erstens jemand, ja, den kennt man, wenn man öfter den FC verfolgt, aber hier reden wir heute über ein ganz anderes Thema, nämlich Musikjournalismus. Und da ist er als ehemaliger Chefredakteur des Rolling Stone Magazines hier in Deutschland, der erste seinerseits in Deutschland, natürlich prädestiniert. Und er hat ja das Buch geschrieben, 60 Jahre Rolling Stones. Frank Stephan, erstmal schön, dass du da bist. Hi.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne gemacht. Und hier, ich zeige das Buch gerne nochmal, werden wir bestimmt noch das ein oder andere Wort auch über das Buch selbst verlieren. Aber das eine ist der Journalist, das andere ist derjenige, der selber spielt. Das ist ähnlich wie beim Fußball, da haben wir wieder die leichte Analogie. Nämlich der eine schreibt drüber, ne, und der andere, der spielt. Und der ist derjenige, der das Ganze letztendlich auf der Bühne, beim Fußball auf dem Rasen umsetzen muss. Und hier haben wir einen echten Vollblut-Gitarristen und jemanden, ich bin sehr stolz, dass du heute hier bei uns bist, nämlich, ich meine, wofür du alle gespielt hast. Köln ist ja deine erste Gruppe gewesen, hat ja vor 2 Jahren hier ein riesiges Comeback in Köln gefeiert. Dann aber auch Tonsteine Scherben muss man ja erwähnen.
Not to forget.
Darf man ja auch stolz drauf sein, mit Rio Reiser damals gemeinsam losgelegt hier in Deutschland. Und was soll ich groß sagen? Dirk Schlömer, herzlich willkommen in den Heiligen Hallen.
Bin sehr froh, hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Und wir haben ja letzte Woche schon so ein schönes Erlebnis gehabt und da haben wir ja spontan beschlossen, nach dieser Lesung war es ja gar nicht, nach dem Erlebnis, was wir da hatten. Das wiederholen wir auf jeden Fall nochmal für die Thekenphilosophen. Und werden jetzt natürlich über die Rolling Stones reden. Und 60 Jahre Rolling Stones, ich zeig's nochmal. Und ich frage nochmal, wie kommt man auf die Idee, da jetzt wieder ein Buch drüber zu schreiben? Weil es ja letztendlich schon ein paar gibt.
Ja, wie kommt man dazu? Der Untertitel sagt es ein bisschen, also Betrachtungen einer unglaublichen Karriere.
Genau.
Ich war der Ansicht, dass halt über die Stones bislang noch nicht wirklich alles gesagt wurde, was gesagt werden sollte. Und es gibt wahnsinnig viele Bildbände, es gibt wahnsinnig viele gut gemachte, schöne, tolle, wunderbare Dokumentationen in Buchform, die allerdings teilweise auch schon ziemlich lang zurückliegen. Aber gut, es gibt ein paar Aspekte, wo ich dachte, das sollte zumindest mal erwähnt werden. Das Buch ist kein Bildband oder so, ist kein einziges Foto drin, ist reiner Text. Und wenn man so will, der Versuch, das Phänomen zu erklären, auch für Leute zu erklären, die sich bisher noch gar nicht damit beschäftigt haben.
Okay, du hast das Buch gelesen, hast ja. Du was Neues dazu lernen können?
Ja, ich habe ja nicht nur das Buch gelesen, ich habe ja auch einen Gastbeitrag hinzufügen dürfen über einen bestimmten Song. Ja, ich finde, was das Buch im biografischen Teil von vielen anderen Älteren unterscheidet, ist, dass nicht mehr der Anfang, also die legendären Erstbegegnungen und die ersten Konzerte und die Geschichte in London, Konflikt mit der Polizei und so die Rolle spielt, sondern dass der Frank also sehr weit nach hinten raus die letzten 30 Jahre sich genauer angeguckt hat und über die einzelnen Platten und die folgenden Tourneen, ne, also die großen Stadiontourneen geschrieben hat, sodass also das sich ganz andersrum entwickelt und die scheinbar unwichtigeren zweite Hälfte dieser Laufbahn.
Das ist auch einer der Dinge, die total unterbewertet sind.
Also diese Tourneen, diese Tourneen sind meiner Meinung nach nie Urban Jungle, ne? Steel Wheels, das war das sogenannte Comeback, obwohl die ja nie weg waren. Aber es gab ja den Krieg zwischen den beiden Protagonisten. Kommen wir gleich noch drauf.
Kommen wir sicher drauf zu sprechen, die berühmten 80er.
Wo und seitdem sagt man ja, die Stones, ja, das ist der Klassiker, das ist das Original und die verkaufen die Stadien aus, aber dass die Tourneen sich ja doch inhaltlich doch auch stark unterscheiden, ne, und es andere Ansatzpunkte gibt in Amerika, in Europa und so, das hat der Frank doch sehr viel ausführlicher bearbeitet. Ne?
Das fängt natürlich immer wie immer an, wann hat es angefangen, und das, die Frage kann ich ja auch hier nicht ersparen, weil es einfach dazugehört. Irgendwann macht man ja diese Erfahrung, dass die Gruppe einen irgendwie packt. Ich muss gleich dazu sagen, bei mir hat es nicht ganz funktioniert. Deswegen habe ich ja auch Experten hier letztendlich sitzen bei den Thekenphilosophen, weil wir gedacht haben, genau das müsste man nämlich den Leuten mal erklären, die vielleicht ähnlich denken wie ich, die zwar immer mitbekommen haben, da ist die Gruppe und die haben auch ein paar gute Lieder, die haben auch alle mal irgendwo mitgegrölt, aber was da eigentlich genau hintersteht und warum sie einen so gepackt haben, das würde ich jetzt gerne mal von dir wissen. Also beim ersten Mal sozusagen.
Ja, also wie ich sie überhaupt kennengelernt habe, oder was?
Ja.
Ja, also vielleicht vorweg gesagt, also ich bin Jahrgang 57, die Stones haben sich 62 gegründet, war ich also 5 Jahre, habe davon natürlich überhaupt nichts mitbekommen und bin so gesehen zweite oder gar dritte Generation Fan. Also ich bin nicht von der ersten Generation. Wer die Band von Anfang an hätte erleben wollen oder erlebt hat, ist heute mindestens Anfang, Mitte 70. Das darf man nicht vergessen. Und es hat früher jedenfalls im Musikgeschäft die Regel gegolten, wenn jetzt irgendeine Band irgendetwas macht, dann erreicht sie ihre eigene Generation und das war's, mehr oder weniger. Also Halbwertszeit von einer Band waren vielleicht, weiß ich, 3, 4 Jahre, 5 Jahre höchstens und dann war Schluss.
Ja.
Und das war zum Beispiel im Falle der Stones schon mal anders. Also sie haben es geschafft, eigentlich bis fast schon bis heute, über 60 Jahre hinweg, immer wieder auch aus neueren Generationen quasi Fans, wobei ich das Wort jetzt nicht so gern habe, aber egal, immer wieder akquiriert haben sozusagen. Und ja, bei uns in der Generation, in der ich groß geworden bin, war es halt so, dass da zu dem Zeitpunkt die Stones auch immer noch eine große Größe gewesen sind. Trotzdem die für uns 14, 15 Jahre älter waren.
Das war ja dann schon vermutlich mal Anfang 70er, ne? So dann so 70, 71, ja. 72.
Ja, ja gut, ich habe sie zum ersten Mal gesehen, die Story habe ich auch im Vorwort geschrieben, also wie das überhaupt zustande kam. Ich saß auf dem Sofa meiner Oma, das muss 1968 gewesen sein, und du sitzt da völlig, wie soll ich sagen,
ahnungslos
und
denkst, erwartest Böses. Dann kommt was Böses.
Und dann kommt das Böse. Ja, so ungefähr. Ja, also du sitzt da und hast vorher Peter Alexander gesehen und Heintje und so und auf einmal kommen die Rolling Stones mit Jumping Jack Flash und das war wie so ein Kulturschock. Ne? Du sitzt als Elfjähriger da auf dem Sofa und denkst dir, boah, was ist das denn? Ne? Und alles andere als nett, alles andere als lieb. Heftig haut dir das um die Ohren mit wilder Kriegsbemalung und die haben damals schon zum ersten Mal überhaupt irgendwelche Videoclips gemacht. Die sind also quasi auch die Erfinder des Videoclips.
Ja,
die da allerdings noch auf Film gedreht wurden.
Ja, ja, klar. Ne? Und fürs Fernsehen halt eben.
Ja.
Und ja, das war halt für mich so, ich bin da fast vom Sofa gekippt, als ich das gesehen habe. Allerdings muss ich dazu sagen, mit 11 siehst du das, am nächsten Tag hast du es vergessen.
Okay. Aber das bist nicht direkt Fan geworden, sondern oder Sympathisant.
Nee, ich war aber beeindruckt, muss ich schon sagen. Ja. Also das hab ich nie vergessen. Und ja, dann später, ein Jahr später, 69 dann, hatte ich dann in der Tagesschau den Bericht über das damalige Hyde Park-Konzert gesehen und da dachte ich, ach, da sind sie ja wieder. Ne? So ungefähr. Und dann bin ich aufs Internat und auf dem Internat, also wo ich wirklich auch so diese wie soll ich sagen, die damalige wirklich auch repressive, gutbürgerliche Art des Lebens erlebt habe, wie du als Jugendlicher halt eben da auch unter all diesen Zwängen gelitten hast. Das habe ich dann auf diesem Internat im Schloss Wittgenstein erlebt und bin dann zurückgekommen 1970 und ins Gymnasium Zollstock und dort waren halt eine Menge Leute dort, die halt ähnlich tickten wie ich. Also auch so nicht das wollten, auch so. Aber es war halt eine Insel der Freiheit. Also du kommst aus dem Knast und kommst nach Zollstock ins Paradies ungefähr. Ne?
Okay.
Und das hast du aber auch dann echt übertrieben, das hast du dann auch ausgenutzt. Ich jedenfalls.
Ja.
Bin auch nach 2 Jahren rausgeschmissen worden. Und
ein echter Stones-Fan, ne?
Sozusagen. Ja, eine Starkarriere. Ja, dann war es aber auch dann so, dass ich dann kurze Zeit danach dann zum ersten Mal beim Konzert war, das war dann 73. Okay. Aber vorher. In der Zeit in Zollstock habe ich die halt dann auch wirklich so, da war es ja mehr, da war es wirklich so, dass das, was die ausgedrückt haben, wirklich das wiedergespiegelt hat, was man denkt.
Dann fragen wir doch mal den Vollblut-Gitarristen, wie ich eben schon gesagt habe, der du ja auch nicht vom allerersten Tag an warst. Bist du es durch die Stones geworden oder hat sich das einfach auf mehreren Wegen ergeben und die Stones waren Begleiter?
Also jetzt, wo der Frank sagt, dass er eigentlich in den 60ern und in den 70ern die Bands Teenager-Bands waren,
ja.
Ne, die also ihre Generation bespaßt, beschallt haben, muss ich dazu sagen, es gab schon auch T-Rex zum Beispiel in meinem Leben.
Ja, okay, Mark Bolan.
Mark Bolan, der mich mit Hot Love und Get It On, das würde ich sagen, war mindestens genauso ein Einfluss für mich als 11-12-Jähriger. Mhm. Aber ich habe auch die Stones mit 11 oder 12, ich kann es nicht genau datieren, an einem Samstag, wo keiner da war, im ersten Programm gesehen. Will jetzt keine Werbung machen, aber da bin ich der Sendeanstalt dann doch recht dankbar, denn die haben also das muss das Konzert zur Veröffentlichung von Sticky Fingers gewesen sein, 71, live aus dem Marquee. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Aufzeichnung war. Damals lief das als Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones. Mhm. Und das hat mich auch, das sind ja dann Elemente oder Subbotschaften, die kannst du ja gar nicht so in Worte fassen, ne? Warum dich das jetzt magisch anzieht, magnetisch anzieht.
Ja.
Aber das war bei mir so, ne? Das war so, dass ich wusste, diese Jungs, die bringen meinen Vater richtig auf die Palme. Das weißt du ja
intuitiv. Ja, das Rebellentum ist natürlich bei den Stones immer so ein bisschen mit drin, ne? Ja. Muss man ja klar sagen.
Und das findet man natürlich auf Anhieb geil, ne?
Weil die Stones waren ja auch, Frank hat das ja auch im Buch herausragend beschrieben, die waren ja schon die Bösen. Ich meine, es gab ja auf der anderen Seite, da müssen wir ja auch drüber reden, die lieben Beatles, ne, die Guten, obwohl die teilweise ja auch Repressalien
hatten. Da haben wir ja schon gesagt, schneid die Haare ab, Junge, und
genau.
Bist du eine Beatle oder was? Ne?
Also, gab es diese Aufteilung bei euch in den Schulklassen, ne?
Beatles, Stones oder so? Nee, also so und so, also das ist jetzt, sagen wir mal, entweder oder. Habe ich nicht so empfunden. Du?
Nee, ich habe es auch nicht empfunden, weil zu dem Zeitpunkt, als ich mich interessierte, dafür begann zu interessieren, waren die im Prinzip gar nicht mehr existent. Ne? Also 1970 haben sich aufgelöst und die Beatles haben auf mich eigentlich überhaupt gar keinen Einfluss gehabt.
Dann kommen wir doch mal zu diesem Rebellen-Image. Das ja zum Teil auch, naja, zum Teil ist gut. Das wurde ja schon von dem, wie heißt er, Oldham, dem Manager, auch so bewusst genutzt, eben dafür im Prinzip sich auch von den Beatles ein bisschen abzusetzen und dieses Gegengewicht zu bilden. Hast du direkt gemerkt, ist das künstlich oder haben sie das auch gelebt?
Also wenn es künstlich gewesen wäre, hätte es mich nicht interessiert. Also es war erkennbar, dass das authentisch ist. Also okay. Das hat man schon gespürt, gemerkt. Also dass das jetzt nicht irgendwelche Posen sind oder irgendwelche Attitüden, die irgendwie so anerzogen gewesen wären oder künstlich gewesen wären.
Oder sogar richtig einstudiert,
ja,
oder so.
Das konntest du erkennen, dass das nicht der Fall ist. Im Gegenteil, also das war schon. Oldhams Bedeutung ist nicht zu unterschätzen, klar, aber er hätte jetzt nicht aus einer biederen Truppe plötzlich irgendwelche Rebellen machen können, wenn die das nicht wirklich gewesen wären. Ja. Also Oldham wäre sicher war sehr wichtig, aber man unterschätzt die Bedeutung. Man überschätzt sie heute, finde ich, weil er hat zunächst ganz anders versucht, an die Sache ranzugehen. Er hat zuerst versucht, sie zu anderen Beatles zu machen.
Okay.
Das war das Erste, was er probiert hat. Die sollten erstmal mit dem Anzug und Krawatte auftreten und so. Hat er auch probiert, die haben es auch erstmal widerwillig gemacht und dann haben sie aber gesagt, lecker Marsch, machen wir nicht.
Mhm. Ja, und ich denke, so eine Erkenntnis wie, man kann das so ein Phänomen nicht zweimal wieder irgendwie nicht wiederholen. Ne? Mhm. Und wenn man auf die Etage, auf die Top-Etage kommen will, dann muss man ein Gegengewicht, ne? Muss man ein anderes
Element. Ja, aber das ging gegen ihr Naturell nicht. Also das, was Oldham zunächst da wollte, mit Anzug und Krawatte und so, das haben die dann halt mehr oder weniger selber abgestriffen und gesagt, komm, Quatsch, machen wir nicht.
Ja. Ne?
Und da hat er gemerkt, der Oldham, das geht so nicht. Und dann hat er halt eben umgeschwenkt und gesagt, dann gut, dann gehen wir in die andere Richtung. Hm. Das war sein Plan sozusagen.
Na, ich denke auch, also zu diesem gemachten Image, da kann man sagen, da sind so viele Dinge passiert, die dieses dämonische, rebellische unterstützt haben und die Sachen, die du dir nicht ausdenken kannst.
Ja, ne? Ja.
Ich komme wieder auf unseren Talk zurück. Na gut, die Zuschauer hier waren nicht dabei, aber wir haben ja über Altamont, jetzt greife ich ein bisschen vorgesprochen.
Ja,
also ich denke, die wollten einfach ein schönes Open Air abliefern.
Zur Erklärung, was war nochmal Altamont? Damit was
sonst Altamont, alle haben. Die Stones haben eine legendäre Tournee 69 gespielt, nachdem Brian Jones ja gestorben war. Er ist ausgestiegen und dann gestorben.
Ja.
Der neue Gitarrist dabei, neues Album im Gepäck, sind die Stones nach 3 Jahren Pause in die USA gegangen. Mhm. Und diese Tournee ist so, sagen wir mal, nicht die Mutter aller Rock'n'Roll, für den kam erst noch, aber doch. Das war schon ein ganz großes Ding.
Es war anders jetzt, ne? Also jetzt gab es PA-Anlagen.
Ja, jetzt gab es.
Die Leute haben zugehört, die haben, also vorher war es ja so in den 60ern, dass die Leute ins Konzert gingen, um zu schreien, zu kreischen und
genau.
Also auch bei den Stones, nicht nur bei den Beatles, die Beatlemania, das gab es auch bei den Stones genauso.
Ja, sicher. Ja. Ich muss auch dazu sagen, dass in den USA die Tourneen, in England teilweise auch, das waren ja so Paket-Tourneen, wo du dann 3, 4, 5 angesagte Acts hattest, die dann eine halbe Stunde gespielt haben oder so. Was mit so diesen Teenie-Horden. Nun hatte sich das verändert. Nun gab es inzwischen Gruppen auch wie Cream und ne, wo das also erwachsen wurde. Rock wurde erwachsener und die Stones sind mitgegangen. Das ist schon mal das erste Phänomen, ne, dass sie also mit diesen ganzen Pop-Hits im Gepäck, die wir alle kennen, Satisfaction, Last Time, Ruby Tuesday, alle diese großartigen Pop-Hits und jetzt aber sind sie zu einer echten Rockband gewachsen.
Und dann kam Altamont.
Und dann haben sie diese große Tour gespielt und als Abschluss sollte ein großes Open Air als Statement her, wir haben unser eigenes Woodstock. Wir müssen nicht auf Woodstock spielen, das war ja im Sommer 69.
Ja.
Jetzt im Dezember 69 nach der großen Tour wollten die Stones was eigenes haben. Und dieses Festival, dieses Open Air in Altamont, wo der Grateful Dead dabei waren und verschiedene San Francisco, nördlich von San Francisco.
Jefferson Airplane.
Ist zum Fiasko geworden, zum absoluten Fiasko, was letzten Endes mit dem Tod von 4 Menschen auch geendet hat. Einer ermordet vor der Bühne. Die da wie völlig aus der Rand und Basis. Die ganze Planung ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Angels, das kann man auch im Film oder in den jüngeren Bios, wo diese Bilder nochmal nachbearbeitet worden sind, sehr gut sehen. Wie dämonisch und absurd und grotesk diese ganze Veranstaltung war. Und jetzt kommt mein Punkt. Im Nachhinein ist auch das ein Baustein in der Stones-Mythologie. Ne? Denn es heißt im Nachhinein, die Stones haben die 60er Jahre beendet. Oder gekillt, oder wie das nennen wird. Indem sie Woodstock in den Gegen-Woodstock verwandelt haben, in ein dämonisches, ne, in einen dämonischen Abgesang. Und so kann man sagen, das sind alles so Elemente, die dieses dämonische Image gefüttert haben, ohne dass sie das natürlich hätten je so planen wollen.
Ja, das ist klar, das war ganz aus dem Ruder gelaufen. Ja. Das ist ja dann auch, du hast es auch so beschrieben, das Ende der Hippie-Bewegung, wenn ich das im Buch richtig gelesen habe. Das war damit quasi dann auch endgültig vorbei.
Ja, der Traum war geplatzt, ne? Also in der Katastrophe.
60 sind over.
Ja, genau.
Ja, und war das nicht auch eine Zäsur in der Band? Also gab es danach eine Neuausrichtung? Wie ist das danach gelaufen? Weil es ist ja dann auch eine Zeit lang, naja, ruhiger kann man eigentlich nicht sagen, um die Stones geworden, aber wie war der weitere Verlauf gerade nach diesem Konzert?
Es war bei dem so, dass es im Grunde genommen gab es nur eine Konsequenz daraus, die lautete aus Sicht der Stones, solche Konzerte wird es nie wieder geben. Also es wird nie wieder irgendwelche improvisierten und schnell mal hergemachten Dinger geben. Das wird jetzt von nun an ist das alles perfekt organisiert.
Es gab aber keine Gefahr, dass das jetzt danach auseinanderbricht, also die Band oder dass das jetzt dazu führt.
Nein.
Das war eher dann so, das machen wir beim nächsten Mal alles besser und das darf nie wieder passieren.
Ja, das war also die wirkliche echte Konsequenz aus Sicht von Jagger war, von jetzt ab ist das alles
Kontrolle.
Totale Kontrolle und perfekt organisiert.
Okay.
Ist ja auch so gewesen. Also sie haben ja dann wirklich diese Tourneen so derartig professionalisiert bis heute. Ich meine, da ist bis ins kleinste Detail alles vorher.
Ja, wobei das ja auch, ich weiß ja, dass diese Sache mit dem Manager Oldham ist ja am Ende gar nicht gut geendet. Also sprich, der hat ja dann auch sämtliche Rechte auf die alten
Titel. Das war nicht Oldham. Also Oldham war...
Das war der andere, der...
Klein.
Alan Klein.
Das kam ungefähr...
Mit den beiden, da merkt man, ich bin kein Experte.
Aber Glück hast du uns, ne?
Ja, jetzt bin ich verloren.
Ja, aber Oldham hatte Klein engagiert. Insofern schon richtig.
Da waren schon die richtigen Halunke zusammen, ne?
Ja, Oldham war ja kein Halunke. Oldham dachte, dann hol einen Typ, der uns in den USA vertritt. Das war der Hintergedanke bei der Sache. Und er ist das Gegenstück in den USA zu ihm in England. Und Klein war halt wirklich ein Halunke und er hat Ende der 60er nach Altamont, Anfang der 70er im Jahr, ist denen dann plötzlich schlagartig klar geworden, wir haben keine Rechte an unseren eigenen Sachen. Null, absolut null. Und das hat bedeutet, dass sie hatten Verträge unterschrieben und Klein hatte denen gesagt, wir machen das so, ganz geschickt, alles Geld kommt zu mir in die USA, damit könnt ihr den Fiskus in England umgehen. Und
dann bleibt es.
Entschuldige. Ja, ja, aber so, das war der Trick, der angebliche. Ja. Und dann sitzen die in England und kommt kein Geld.
Ja, ja.
Können sie dann tausendmal anrufen, tausendmal geht keiner ans Telefon, irgendwelche Telegramme schicken und so, und dann kommt irgendwann mal ein kleiner Scheck und so.
Ja, kann man mal das bezahlen oder jenes.
Und das war's. Und dann haben sie gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und das hat dazu geführt, dass das war wiederum eine Krise. Im Grunde genommen waren sie zu dem Zeitpunkt pleite und enteignet, regelrecht enteignet.
Ich glaube, da gibt es auch die einzigen Interviews mit Jagger, ne, wo er richtig entnervt war, ne? Wo er wirklich mal über Geld auch spricht und sagt, ihr denkt, wir wären wunderschön reich.
Ja,
das
ja.
ist nicht so.
Ja,
das ist ihm, glaube ich, selber in der Zeit 70, sagen wir mal, so erst richtig klar geworden.
Ja, und daraus haben sie die Konsequenz gezogen. Auch da darf sich nie wiederholen. Und haben ihre eigene Plattenfirma gegründet. Und halt eben den ganzen Apparat so weiter perfektioniert, wie es Dollar eigentlich gar nicht sein kann. Also Jagger war im Grunde genommen der erste richtige Manager des Rock Business,
wenn man das. Also man kann sagen, er war im Prinzip der Finanzminister der Gruppe. Also das
sowieso, ja. Auch Aufsichtsratsvorsitzender.
Ja, die Zunge, die dann auch später kam, oder war das sogar, das war doch, glaube ich, in dem Zeitraum auch, ne? Die weltberühmte Zunge, dass man halt dann sofort erkennt, hier geht es gerade mal eben nur um die Stones.
Ja.
Ne? Das ist das auch in seiner Anfangszeit sozusagen als Manager passiert.
Ja,
also,
ja.
Wahnsinn. Also ich denke, da hat man auch aus Schaden gelernt, ne? Und in dem Fall hat dann jemand das in die Hand genommen.
Ja, man darf nicht vergessen, also
das auch konnte.
Ja, die Rechte an den Sachen aus den 60ern waren halt die Super-Act-Dinger, ne? Also
ja.
Satisfaction, Get Off My Cloud und wie sie alle
hießen. Jumping Jack Flash.
Jumping Jack Flash. Sämtliche Rechte weg.
Wahnsinn.
Alles weg.
Haben sie die eigentlich später wiederbekommen?
Nein.
Bis heute nicht?
Nein. Also die haben versucht, über diverse juristische Kanäle den ganzen Vertrag da wieder als null und nichtig hinzukriegen, aber das hat nicht geklappt. Die Verträge, die der Klein mit denen abgeschlossen hatte, waren so wasserdicht, dass auch die besten Anwälte nichts machen konnten. Also Alan Klein ist, ich glaube, 2009 gestorben und er ist im Prinzip als Rechteinhaber der Stones-Musik, aber auch Beatles-Musik übrigens, gestorben. Nur 2009.
Aber dann gibt es halt die Erben, die dann natürlich auch ansprechen.
Ja, irgendwann läuft das ja auch aus. Also
ja.
die Rechte, also die Verlagsrechte an irgendwelchen Titeln enden, ich glaube, nach 50 Jahren oder so. Und dann sind die sowieso frei.
Okay.
Und dann gibt es auch kein Geld mehr.
Das heißt, der dann
demnächst.
Dann ist das ja nicht mehr alles so lang. Ich meine, vielleicht haben sie deswegen so lange gearbeitet, damit sie lange irgendwann kriegen wir unsere.
Das ist sicher. Vielleicht kriegen wir sogar unsere alten Songs wieder.
Ja,
ja, das ist durchaus der Fall, ja, sicher. Das war mit ein Grund dafür, warum die da so dann auch vehement weitergemacht haben. Anfang der 70er. Sicher war das ein Grund.
Apropos weitermachen, hat sich denn musikalisch dann, natürlich hat sich ein bisschen was verändert. Also man erkennt zwar den Stones-Style wohl immer oder meistens, aber irgendwo haben sie ja doch eine Weiterentwicklung gehabt. Also ich meine, da gab es ja auch Alben in den 70ern, die jetzt nicht die allergrößten Chart-Erfolge wurden. Ich weiß gar nicht, ob dieses Exile on Main Street ein großer Erfolg war.
Nein.
Finanziell.
Doch, das schon.
Später war ja so ein Longrunner, oder? Also ich weiß jetzt,
es hatte keinen, in dem Sinne keinen Hit. Das Album,
das ne?
Also Thumbin Dice war gegenüber den Singles vom Vorgängeralbum Sticky Fingers. Das war ja das Gründungsalbum von Rolling Stones Records.
Okay.
Demgegenüber war das Exile schon etwas schwächer. Ne?
Ja.
Aber es kam ja dann die Tour dazu. Ne? Da kam ja dann die Amerika, die legendärste aller Rock'n'Roll-Tourneen.
Warum war die so legendär?
Ja, weil alles das, was Sex und Drugs und Rock'n'Roll ausmacht, hier in, sagen wir mal, in Maximalform, in CinemaScope.
In dem Film, der nie gezeigt wurde.
Ja, Cocksucker Blues, ne?
Ja, Cocksucker Blues, ja. Also das gibt da wohl einen Film, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber er scheint sehr interessant zu sein. Also
Ausschnitte zumindest waren
immer mal zu sehen. YouTube,
kannst du auch sehen.
Kann man auch auf YouTube mal
gucken. Ja, da gibt es halt diese typischen Szenen, Sex im Flugzeug.
Im Flugzeug,
Heroin, Gedöns
genau.
Und so, also...
Genau, die Drogen.
Oder Richards, wie der ein Fernseher aus dem Fenster wirft. Und
so. Kommen aber noch mehr dazu. Es waren auch wirklich sehr prominente Leute mit auf dieser Tour. Ne? Das war dann schon doch eher wie so ein Wanderzirkus oder eine Gypsy Gang. Ja? Mhm. Also dieses Wort vielleicht positiv konnotiert als umher marodierende Bande, ne? Die sich nimmt, was sie braucht.
Mhm.
Und so war diese Tournee also auch ein Tross. Ja, da waren also, wenn ich mich recht erinnere, Annie Leibovitz oder Libowitz, wie die Amis sagen. Massiv, Foti war also hoffnungslos in Keith Richards verknallt.
Ja.
Capote. Ne?
Okay.
Also der angesagte Hipster-Schriftsteller ja. zu der Zeit.
Ja. Das war aber auch schon die Zeit, wo die praktisch den Stadionrock
erfunden haben. Nee, da noch nicht.
Dann
noch
nee, nicht. Wir reden über 72. Ah, das waren schon.
Gut, dass ich euch habe.
Ralf, das waren dann schon für unsere Verhältnisse große Hallen. 10, ja. 15, 20.000 Hallen. Madison Square Garden, zwei Abende hintereinander.
Okay.
Da reden wir schon über Zahlen, aber noch nicht diese ganz große Stadionrohr.
Okay, das kam dann später.
Das war auch technisch noch nicht möglich. Also die PAs, ja. also die Beschallungsanlagen, wuchsen. Es gab erste Monitore, sodass man sich überhaupt auf der Bühne selbst mal gehört hat, muss man sich ja vorstellen. Dass bis dahin hast du ja nur das gehört, was aus der Halle zurückkam. Muss man erstmal hinkriegen, dann.
Und reingeht. Ne?
Ja, also du hörst ja nur die Reflexionen von oder maximal ist dann ein Böckchen ja. zur Seite gedreht. Das ist noch kein echtes Kontrollhören. Ne? Das kam alles erst in den 70, fing in 72 dann an.
Okay, und dann konnte man das auch jetzt überhaupt erst umsetzen in dieser Form. Ne?
Weiter aufbauen.
Ne? Ja, ja. Ja. Kommt aber bestimmt noch gleich noch zu. Mich würde nochmal so gerade so die 70er Jahre interessieren, nachdem jetzt die 60er das Rebellentum war und das für 4-5 Jahre aber mal so richtig abging. Das hast du ja auch im Buch sehr gut beschrieben, dass gerade diese Bildephase wirklich sehr extrem war. Das sollte man sich vielleicht auch nochmal in Ruhe durchlesen. 70er, was würdest du da sagen? War das auch eine Umgestaltung irgendwie, dass wir jetzt erwachsener werden, obwohl man noch sehr bild unterwegs war neben den Auftritten?
Ja, sicher, das hat sich ja, also wenn man jetzt Anfang 70, Ende 70 miteinander vergleicht, ist das ja eine unglaubliche Spannbreite, was da passiert ist. Also erstens einmal, die Stones haben ihre Plattenfirma gegründet, sie haben diese Tourneen begonnen zu professionalisieren. Sie haben musikalisch eine sehr interessante,
ertragreiche Zeit.
Unglaublich spannende Zeit war das, musikalisch vor allen Dingen auch.
Dann jetzt klär mal was musikalisch, das würde mich mal interessieren. Was hat sich verändert?
Ja, also Sticky Fingers, wie gesagt, die erste, in meinen Augen die beste Platte von ihnen. Also es gibt keine bessere Stones LP wie Sticky Fingers, weil kein einziger Song schwach ist oder abfällt gegenüber dem anderen. Es enthält mit Brown Sugar einen Monster-Hit, aber es gibt darüber hinaus halt jede Menge andere, ob das jetzt Wild Horses ist. Aber es gibt keine schwache Nummer. Es gibt keine schwache Nummer auf der ganzen LP nicht. Und ich finde diese allesamt wirklich auch auf den Punkt gemacht, da ist nichts, wo man sagen könnte, ist ein bisschen Larifari oder
hätte man mehr, hätte man weniger machen können.
Nein. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Und das war das Besondere, fand ich daran. Exile on Main Street ist halt deshalb so ein Ding, weil es zum ersten Mal ein Doppelalbum war. Das Ding wurde im Keller von Keith Richards in Südfrankreich aufgenommen unter fürchterlichen Bedingungen.
Das Wort Exile ist ja auch wichtig. Ne? Ja. Zu diesem Zirkus oder Gypsy Tross gehört ja auch, dass die nicht mehr in England waren. Ne? Genau. Die zogen jetzt umher, die marodierten jetzt. Und das Erste war halt, dass Keith sich da diese mondäne Jugendstilvilla an der Côte d'Azur gekauft hat.
Ja, da gibt es ja ab und zu mal Dokus, da sieht man auch, also, wie die da hausten.
Da schliefen also 40, 50, 60 Leute. Ne? Und im Keller waren halt diese kleinen Räume, diese Weinkellerchen und so, die waren alle eigentlich auch visionär, schon verbunden mit dem Truck, kann man auch mal erwähnen, die Stones, die ersten waren, die ein mobiles Aufnahmestudio hatten. Damals waren die Bandmaschinen ja so groß, das waren ja Schränke. Und die hatten tatsächlich ein Mobile. Und das wurde ja von allen eigentlich genutzt. Mhm. Ne? Von Deep Purple bis Led Zeppelin. Die haben alle dieses Mobile gemietet, weil das war ein Unikat.
Okay,
konntest komplette Reife, damals war Platten machen ja noch ein großes Ding, ein teures Privileg. Ne? Ja. Die Bänder, so ein Band kostet ja alleine schon 500, 600 Euro. Ja, da brauchst du ja 30, 40, 50 von, um so ein Doppelalbum zu machen. Also alles das recht visionär. Ne? Dieses im eigenen Ambiente arbeiten, nicht mehr in
so Pionierarbeit fast. Ne?
Pionierarbeit, denn in so ein schallplattes Studio gehen, ne? ist eine ganz andere Geschichte. Da passt du dich ja an einen neutralen Klang. Und hier wurde einfach das genommen, was da war.
Was witzig ist aber eigentlich, wenn ich jetzt höre, dass sie in den 70ern sich im Prinzip nochmal massiv weiterentwickelt haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich schon viele Leute gesagt haben, seid ihr nicht schon zu alt für die Bühne?
Ja, 30, sie überschritten ja die 30 dann.
Ja, das ist ja das Interessante. Ne?
Also, das ist unfassbar, ne? Mit 30, was macht ihr hier noch?
Ja, genau.
Ja, mit 30,
ja, das waren immer diese Grenzen, die immer da waren.
Ja, bitte gerne.
Erzähl weiter.
Das ist so typisch. Ne? Also ich kann mich erinnern, als der Jagger 73, 30 wurde, hieß es dann in verschiedenen weiß ich was, irgendwelchen Pop-Zeitungen, das geht doch gar nicht mehr mit 30
Fälle. Ist das Ende gekommen?
Ja, das kann er doch gar nicht mehr, das kann er weder verkörpern noch physisch überhaupt durchstehen, so ungefähr.
Das muss man sich mal vorstellen. Ja. 50 Jahre her. 49 Jahre.
Ja. Aber das waren so die Dinge, über die man damals sprach. Und dieses Verschieben der Grenzen, das hat sie ja bis heute begleitet. Bis
Sie heute waren immer die Ersten.
Er war der Erste, der 30 wurde auf der Bühne.
Ja. Und auf der Bühne wurde er 30?
Also wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. On the fly.
Ja. Zumindest nah dran. Ne?
Ja. Ja, und das war halt immer wieder, dann bei 40 ja genauso, bei 50 auch, bei 60.
Und 70. Immer wieder die Frage, wird es die Rolling Stones nochmal geben? Is this gonna be your last tour?
Ja, ja. Die Frage stellt er ja nachher selbst
sogar. Ja, ne? Also in den 90ern dann irgendwann.
Hat sich da ja, glaube ich, mal unter die Reporter gemischt und hat dann...
Als Gimmick?
Genau.
Die anderen auf der Bühne gefragt.
Ja, ja.
Eine Frage hätte ich noch. Is this gonna be your last tour? Yes.
Ja, und die nächste.
This one in the next...
Die nächste 5 Wochen.
Die nächste 5 Wochen.
Ja, also es ist wieder mal typisch.
Musikalisch kann man auch sagen, ja, mit dieser Reife trat dann auch, sagen wir mal, eine schärfere Kritik ein, ja. Also Exile war dann der Kritikerliebling.
Ja.
Ja, die Platte wird bis heute als der Höhepunkt gefeiert. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen typisches Kritikerding, dass man sagt, die nehmen wir jetzt und die ist dann so toll, dass die anderen dagegen abfallen müssen.
Wobei das war nicht gleich bei der Veröffentlichung schon so.
Nein.
Da hieß es dann erstmal, was ist denn das überhaupt?
Ja, gegenüber Sticky Fingers.
Genau, ja.
Okay, auch da hat Kies ja mal einen guten Spruch genannt, wo er sagte, komisch, bei Exile haben sie gesagt, die ist aber nicht so gut wie die letzte, bei Goats Head Soup haben sie gesagt, die ist aber nicht so gut wie die letzte, und erst recht, weil It's Only Rockin', also dann 74, die ist nicht so gut wie die letzte. Demnach müssen wir ja immer weiter in den Keller wandern. Ne? Aber anschließend, 10 Jahre später, sind das dann die Klassiker. Ne?
Ja, es ist schon interessant, wie sich das da entwickelt hat. Und irgendwo waren sie halt immer da. Ne? Ich meine, in den 60ern gab es ja auch, wie eben schon erwähnt, Konkurrenz, in den 70ern auf der Popseite, ABBA und sonst was alles. Ne?
Und die Hardrock-Band. Vergiss nicht, die Zeppelin waren ja und haben ja Amerika im Sturm erobert.
Ja? Ja,
also,
ja.
Ich denke schon, dass das denen auch Feuer unterm Hintern gemacht hat, zu sagen, guck mal an.
Ja, vor allem in den 70ern ist ja was brandneues dann gewesen. Sprich die ganze Punk-Geschichte. Ne? Und die Stones waren die einzigen, die...
Das dann ja 76,
ja, zweite aber Hälfte. Alle, ich spreche von den 70ern jetzt. Ne? Also natürlich. Was in diesen 70ern alles passiert ist. Ne? Also da war es ja wirklich eine echte Bedrohung, weil da kamen Leute, plötzlich ganz junge Leute, die mehr oder weniger sich der gleichen Mittel bedienten, wie die Stones-Szene.
Am Anfang, oder?
Ja, war ja mehr oder weniger so eine Art ähnliche Bewegung, wenn man so
ja, auch Rebellentum und auf eine gewisse Art und Weise halt so rau, ne?
Ja.
Und sich auch so darstellen, natürlich auch visuell. Und also klar, das war bestimmt auch für die interessant, aber da wurden die ja schon fast als die Opas angesehen.
Das da wurden die als Opas angesehen.
Ja, ne?
Also, mit Mitte 30.
Ja, ja, aber ich glaube, sie haben dann den Jungen immer wieder gezeigt.
Ja, also in dem Falle klappte das dann. Ne? Also sie haben ja dann mit Some Girls wirklich eine passende Antwort gefunden.
Eine Replik.
Und sie hatten ja jetzt den neuen Gitarristen Ron Wood, ne?
Genau.
Der das auch nochmal vitalisierte, sag ich jetzt mal. Ne? Also der passte exakt dann dazu und besser ging es gar nicht eigentlich.
Ne? Wobei ich in den Gesprächen vorher und auch in einem Talk, den wir da schon gemacht haben, ja, glaube, du weinst immer noch ein bisschen Mick Taylor hinterher.
Ach,
der nach Brian Jones kam. Der
Ach nein, ich kann ihm das gut nachfühlen. Vielleicht habe ich ein paar ähnliche Erfahrungen. Ich kann ihm gut nachfühlen, dass er nicht in der Form wahrgenommen wurde oder gewürdigt wurde, die ihm meiner Meinung nach zugestanden hätte. Einmal als Gitarrist, also unverwechselbarer Gitarrist mit einem extrem eleganten, geschmeidigen Stil. Und als zweites natürlich war eine Frischzellenkur eine Inspiration.
Mhm.
Insbesondere für Jagger, der öfter mal vielleicht... Keith war öfter, mal abwesend, denn das ist ja kein Geheimnis, er war auf dem Höhepunkt seiner Heroinsucht. Und lag dann auch schon mal 3 Tage im Hotelzimmer oder in der Ecke oder so. Ne?
Ja, ja.
Und in der Zeit war Taylor da und hat die Ideen von Jagger ausgearbeitet. Und das ist halt auch eine Seite der Stones, die haben nichts zu verschenken. Ne?
Mhm.
Also es gibt einen einzigen Song, wo er einen Ventilator-Blues, ne? Oder Casino-Blues,
ja, Casino.
Wo er einen Credit als Co-Autor hat. Und das hat ihn, glaube ich, sehr, auf die Dauer nervt das, ne?
Ja.
Wenn du weißt... Das kommt eigentlich von mir oder ohne mich würde es den Song nicht geben, sagen wir mal so rum. Dann möchte irgendwann auch mal wahrgenommen werden, ne?
Und verdienen.
Belohnt werden.
Ja, klar.
Ne? Und nicht nur der Mietgitarrist sein, der seine Abendgage kriegt.
Naja, aber das ist ja sowieso generell so eine Geschichte mit dem Personal. Ich habe ja jetzt auch gelernt, auch dank des Buchs und dank euch, dass zum Beispiel Keith Richards, diese großen zwei, die man heute so kennt, Richards, Jagger, Das war es ja lange Zeit gar nicht. Das war ja eigentlich immer nur Mick Jagger, ne? Derjenige, der Frontmann war. Und dass sich das erst mit der Zeit entwickelt hat, dass ein Keith Richards halt auch noch stärker wahrgenommen wurde. Oder rede ich jetzt Quatsch?
Nein, ja, sagen wir mal so.
Aber man muss unterscheiden zwischen Bühnenpräsenz und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und intern innerhalb der Band, wie die Songs zustande gekommen sind. Da war die Position von Richards mindestens genauso wichtig wie die von Jagger.
Ja, also ich denke mal, diesen neuen, härteren Sound, ja, ab Beggar's Banquet, weg vom Pop, weg vom Beat, der Beatmusik der 60er, hin zum harten Rock, das ist das Verdienst von Keith Richards, der mit seiner neuen Stimmung, seiner Auseinandersetzung mit den Blues-Elementen auf einer anderen Ebene, verzerrter, härter, eben den Riff-Rock eigentlich erfunden hat, im Alleingang. Also das muss man schon Keith Richards zugestehen. Aber wenn wir jetzt über den Kontrollfreak Jagger sprechen oder den Visionär Jagger, dann muss man sagen, Keith Richards konnte natürlich der Vorzeige-Junkie sein, weil er jemand hatte, der alles geregelt hat. Ne? Okay. Also ich meine, wenn du, sagen wir mal, nicht mehr sorgen musst, wer die Hotels bucht, wer die Anlagen bucht, wer die Studios bucht, sondern du wirst einfach hingeflogen, ist das schon ein anderer Punkt, als wenn du
dich damit beschäftigen musst.
Ja, und unweigerlich versagst, ne, weil du einfach deine Verpflichtungen nicht wahrnehmen kannst.
Das habe ich ja gerade Kopfkino. Ich sehe gerade den, ich sag mal, Sex Machine Mick Jagger auf der Bühne und sehe ihn dann so am Nachmittag mit Ärmelschonern und Nickelbrille irgendwie und einem Dings hier, so eine Rechenmaschine irgendwie ausrechnen, wie die Tournee geplant wird.
So bleiben die Dollars.
Das war aber tatsächlich ein bisschen so, ne? Also vielleicht jetzt nicht dieses Bild, aber
ja, vielleicht sogar selbst, vielleicht sogar dieses Bild.
Ja.
Kann sogar sein.
Ja, da merkt man, dass Jagger ja auch aus so, wie soll ich sagen, gut situiertem Hause kommt. Ne? Das ist ja kein.
Er war ja sogar auf der London School of Economics, hat ja da studiert.
Okay.
Und also Jagger ist sowieso eine Person, die man jetzt nicht eindimensional betrachten darf und kann. Also der hat halt sehr viele Facetten. Dazu zählt halt eben dieses Künstlerische, was er wohl hat, einerseits, und aber andererseits auch dieses sehr Konservative. Ne? Der Mann ist jetzt kein wilder Revolutionär eigentlich, ne? Von der Tabelle her.
Das, ich meine, der Mann hat im Knast gesessen, das muss ja eigentlich in Köln, muss ja sowieso, wenn er echte Kölsche ist, muss der einen Abend mal, muss der ein Kölsch gewesen sein. Aber das war ja damals noch zu dieser Hetzjagd, da komme ich jetzt nochmal zurück, weil das Establishment hat ja in den 60ern, ich glaube, das soll man nicht unerwähnt lassen, gnadenlos Jagd auf die Stones gemacht. Ne? Ja. Welche Auswüchse hat man da noch gehabt?
Ja, sagen wir mal so, das ist ja das, was die Stones so unterscheidet von nahezu allen anderen Bands. Also das, was die Stones erlebt haben, durch das, was sie willentlich oder wissentlich oder absichtlich angeleiert haben, hat halt auf der Seite derer, die sich da angegriffen fühlten, solche Gegenreaktionen verursacht. Das war ja eine regelrecht gesellschaftliche Bedrohung, die da empfunden wurde. Man kann sich das ja heute nicht mehr vorstellen. Ein heute 30-Jähriger versteht das nicht, was Anfang der 60er in Deutschland oder überhaupt in der westlichen Welt
so. Ich würde mal sagen, die ganzen 60er noch, ne?
Ja, eben. Also, und das, was sie darstellten, das, was sie machten, das, was sie auf der Bühne brachten, was sie musikalisch brachten, das war ein Frontalangriff auf die gediegene, wohlgeordnete gesellschaftliche Ordnung, die damals überall in der westlichen Welt bestand.
Ja, ja.
Und die sich da angegriffen fühlten, haben irgendwie natürlich auch intuitiv kapiert, verstanden, diese Band ist das schuld, also müssen wir irgendwas dagegen tun. Und das haben sie ja auch gemacht. Das passiert nicht in den Gesellschaft, also in den westlichen Ländern geschieht das nicht so, dass sich da irgendwelche Leute zusammentun und nachher einen Geheimbund bilden und dann bestimmte Dinge initiieren. Das geschieht intuitiv.
Ja.
Also diese Leute, die sich angegriffen fühlen, finden automatisch ihre Bundesgenossen bei den Medien, in der Justiz, im Staatsapparat im weitesten Sinne, und die agieren dann. Und sie tun es auch. Also sie haben es im Falle der Stones halt so gemacht, dass dann halt erstes mal richtige Pressekampagnen liefen gegen sie, was noch harmlos war. Aber dann ging es los mit Razzien bei denen zu Hause. Dann ging es weiter mit den Drogenprozessen bis hin zu Verurteilungen im Knast. Und all diese Dinge, diese Repressalien, die man sich so überhaupt nicht vorstellen kann, das hat als Rockband, soweit ich jedenfalls weiß, keine andere Band erlebt.
Ja, ich meine natürlich auch, weil sie so lange da sind, weil sie kriegen ja die Zeitströme all mit. Und mir ist gerade so aufgefallen, so während du da gesprochen Und hast auch mit diesem, ich meine, ihr beide tragt ja auch euer Haupthaar nicht gerade auf Bundeswehrniveau, also Bundeswehrschnitt.
knapp drüber, ne?
Knapp drüber. Das war überhaupt diese Entwicklung. Beim Fußball, Entschuldigung, ich komme ja daher, in den 60er Jahren, 66 das Endspiel, die Jungs, die deutschen Nationalspieler, aber auch die englischen, alle in ihrem Kurzhaarschnitt. Ja. Acht Jahre später, 74, wallende Mähnen. Und das hat natürlich
Günter Netzer
und alle anderen
der
ja auch.
Nicht gespielt, also der wird nicht gespielt dafür.
Es waren ja kaum einer dabei, der die Haare nicht über Schulter länger hatte.
Und das Frau Breitner ganz zu schweigen.
Ja, Frau Breitner war hier ganz weit vorne weg. Ne? Also muss man ja wirklich sagen. Aber um wieder auf die Musik zurückzukommen oder auf die gesellschaftliche Entwicklung, die hat natürlich ein Stück weit die Stones mitgenommen oder sie haben sie selbst initiiert und dann weitergelebt und haben das aber auch mitgenommen bis in ihre späteren Jahre.
Ich denke heute sogar, wir würden vielleicht gar nicht so viel drüber sprechen können, wenn nicht diese, man weiß ja, da ist ja immer das Schöne, jetzt sagen wir mal, den nostalgischen Aspekt wollen wir nicht verschweigen, ja. Aber man kann auch darauf gucken und weiß ja, hätte der Jod, Junge. Es ist ja was draus geworden. Und das ist natürlich angenehm, weil damals war der Feind klar, die Obrigkeit, das Bürgertum,
die Establishment,
Bourgeoisie, das waren die Spießer, das waren die, die das alles Alte bewahren wollten, die von oben bestimmen wollten, was sein darf und was nicht. Und dass die Stones das überstanden haben, ne, und stärker geworden sind unter diesem Druck, ist natürlich was, was einem so eine Grundbefriedigung gibt.
Ja.
Ne, dass auf dieser Basis unheimlich viel Gutes auch.
Ja, da muss ja auch richtig gemacht worden
sein. Ja, und ganz besonders interessant finde ich an der Sache halt eben, dass dieses, das, was sie ausgedrückt haben, musikalisch und durch ihre Attitüde halt, immer autoritäre Regime in Bedrängnis gebracht. Mhm. Immer. Egal, welches auch immer gewesen sein sind. Ob das jetzt das damalige Bürgertum
in England,
in den USA, in Deutschland oder so gewesen ist, die hat es auf die Palme gebracht, zu Gegenreaktionen veranlasst. Aber nicht nur da. Es kam ja nicht von ungefähr, dass die im Ostblock, im damaligen, also bei kommunistischen Regimen, so ziemlich das Allerschlimmste gewesen sind, was es überhaupt nur gab. Sie waren da komplett verboten. Die Leute durften sowas nicht hören. Und das Gleiche gilt dann auch nochmal für andere autoritäre Regime in Südamerika, wo sie ja bis heute also wie Götter verehrt werden.
Ja.
Argentinien.
Rolinge.
Ja, Rolinge.
Es gibt, glaube ich, keinen, den sie nicht begeistert haben. Ne? Also wo sie sagen, also das, ich weiß nicht, der asiatische Markt da, aber
Japaner mit Sicherheit auch.
Später dann.
China dann natürlich viel später, aber klar.
Ja, irgendwo ist natürlich auch der Ruf dann da.
Ja, aber auch da ist es typisch, ne? Also dass dann die Chinesen sie auch nur widerwillig ins Land gelassen haben, also die Autoritären, die Autoritäten besser gesagt, und sie auch da erstmal jedenfalls kleinere Brötchen backen mussten. Es wurden ja bestimmte Textzeilen rausgelassen und so. Hm.
Ja, wir sind jetzt gerade dabei, passt sich wieder über das Gesamtwerk, aber es gab natürlich dann auch, wir haben ja eben die 70er schon gehabt, ich versuche ein kleines bisschen jetzt in den Jahrzehnten chronologisch.
Wir waren angekommen beim Punk eben.
Ja, genau, wir waren beim Punk angekommen. Und das ist ja nicht mehr allzu weit weg von den 80ern, wo dann aber dann wirklich mal eng wurde rund um die Stones, weil diese Trennungsgerüchte und dieses Verhältnis Jagger und Richards dann doch scheinbar zu eskalieren drohte. Wo machst du das am ehesten? Wo hat es angefangen? Ich sag mal, diese Thematik, wo du gemerkt hast, da stimmt was nicht mit den Jungs.
Ja, das war halt das waren die Solo-Aktivitäten von ihm, also von Jagger. Und die kamen ja dadurch zu. Also vorher gab es ja schon, Bill Wyman hat ja schon als damaliger Bassist der Band schon Anfang der 70er zum ersten Mal ein Solo-Album gemacht, aber das hat man jetzt nicht als Katastrophe gesehen im Sinne von, jetzt könnte sich deshalb die Band auflösen und da will einer weg oder so. Nein, der hat halt ein Solo-Album gemacht, weil er bei den Stones selber nichts machen konnte. Hm. Und jetzt kommt plötzlich Anfang der 80er Jagger auf die Idee und sagt, ich mache jetzt hier auch Solostar. Und Jagger ist ja nicht unbedingt derjenige gewesen, der das unbedingt wollte, sondern er ist ja von dem damaligen Präsidenten von CBS, die damals die Rechte an Rolling Stones Records zum Vertrieb halt eben übernommen hatten, dazu quasi gedrängt worden. Der ihm immer wieder sagte, hör mal, ich habe den Jackson gemacht, ich habe die Madonna gemacht und du bist doch noch viel größer, mach du das doch jetzt auch mal. Mhm. Und irgendwann ist der Jagger halt auf den Geschmack gekommen. Und dann war auch der Deal so, dass CBS zwar einen Haufen Geld für Rolling Stones Records ausgegeben hat, aber gleichzeitig war mit dem Vertrag drin, Jagger muss also mindestens zwei Solo-LPs machen.
Ja.
Und dann hat er halt eben das Ganze probiert. Und wohl sicherlich auch mit der im Hinterkopf mit dem Gedanken, ja, vielleicht bin ich ja doch hier der Wichtiges, der mit Abstand Wichtigste und vielleicht.
Es gab ja auch mal dieses Mick Jagger and the Rolling Stones.
Ich ja, weiß nicht, das,
woher, das war ein bisschen vorher,
ja,
ne?
Ja, woher das kam. Und
es sind einfach Tichin-Elemente. Der war ja nur auf etlichen Covers auch alleine auf dem Frontcover und die anderen waren auf der Rückseite, ne? Goat's Head zu.
Ja, das war das Einzige.
Black and Blue auch?
Nee, also mit Richard zusammen.
Nee, Richard ist auf der Rückseite.
Nein.
Nein, der guckt von der Seite.
Oh, rein. Ich hab's leider nicht da.
Also gut, du hast so viel Jagger und da hast du dann an der Seite so viel
Richard. Der ihm quasi
ins Ohr haucht oder ja, flüstert. Ja, also da konnte man schon mal auf den Gedanken kommen, ne? Mick Jagger and the Rolling Stones. Und ich kann mir auch vorstellen, dass unabhängig von Jetnikov, den du meinst, ne, der diesen fetten CBS-Deal eingefädelt hat, dass unabhängig davon auch andere, ich meine, um so eine Band rum sind ja unheimlich viele Freunde, Dealer, ne, vermeintliche Besserwisser,
Schulterklopfer,
Trittbrettfahrer, Ohrflüsterer, ja. Intriganten.
Ja.
Ist ja logisch, da geht es ja um was, ne? Da geht es um Ruhm, da geht es um Geld. Die ihm gesagt haben, aber was brauchst du noch, den Keith, der so unzuverlässig ist, der Prozesse ja am Laufen hat, auch das wollen wir nicht verschweigen. Keith Richards hat die Band ja selber gefährdet.
Ja, aber nicht mehr Anfang der 80er.
Nicht mehr in den 80ern, aber der Schock saß ja, ne? Das war, da war der Abgrund da. Wenn der jetzt in Kanada verurteilt wird, dann war es das auf Jahre, live zumindest. Ne?
Okay.
Und ich denke mal schon, dass er das ein oder andere Mal dachte, Mensch, mit Musikern hast du den ganzen Stress mit, die kriegen alles auf den Punkt gespielt. Und du hast aber nicht diese Diskussionen und diesen Ärger und so weiter. Ne? Also kann man ja nachvollziehen, ne? Dass jemand so ein Oberprofi, Kontrollfreak, dann mal denkt, ohne diesen ganzen Kladderadatsch würde alles noch viel besser laufen. Ne? Aber, ja, diese Rechnung,
gemacht, aber
diese Rechnung ist nicht aufgegangen.
Warum ist die nicht aufgegangen?
Ja, weil, ja, ich denke mal, das war zu dem Zeitpunkt, es war zu spät. Es war einfach zu spät. Hätte er das Anfang der 70er gemacht, wo das alles noch längst nicht so.
Und das hier passierte, ne? Ja. Mit Mick Jagger und Rolling Stones und er allein am Front war, Cover war und so.
Ja, aber. Also 10 Jahre vor dieser Sache, hätte er es wahrscheinlich sogar geschafft, weil das war ungefähr die gleiche Zeit, wo auch Rod Stewart damals sich von den Faces getrennt hat und, oder besser gesagt, parallel halt seine Solo-Karriere angefangen hat. Und Jagger war halt am Ende der 60er, war er das. Die Symbolfigur der Stones nach außen für jeden, der sich damit jetzt nicht besonders beschäftigte. Und da hätte es, glaube ich, klappen können, aber 10 Jahre später dann war es schlicht zu spät. Und bei den Fankreisen war es halt eben so, man gönnte ihm das auch deshalb nicht, weil das dazu geführt hätte, dass die Stones sich auflösen.
Ja.
Und das wollte man nicht. Deshalb hat man auch, glaube ich jedenfalls, ging mir ja fast ein bisschen ähnlich, obwohl ich die Platten, die er gemacht hat, sehr gut finde.
Ne? Besser als ihr Ruf sind. Ne?
Sehr viel besser sogar. Und trotzdem, also es hat mich damals auch ein bisschen gestört, habe mir gedacht, oh Gott, das, gut, je erfolgreicher der wird, desto schwieriger wird es mit den Stones.
Okay.
Und das hat sicherlich dazu geführt.
Aber jetzt könnte ich mal, sagen wir mal, so einen mystischen Aspekt rein oder so einen schicksalhaften Aspekt reinbringen und sagen,
bitte,
es hätte vielleicht klappen können 10 Jahre vorher, aber dadurch, dass es nicht geklappt hat, ist ja dann doch besiegelt worden, dass er nur im Verbund mit seinem Kumpel. Und das ist ja auch eine schöne Geschichte, ne? Selbst wenn der Richards Ende der 70er im Dämmerzustand verbracht hat, oder sagen wir schon ab Mitte der 70er, viele Wochen im Dämmerzustand lag und viele Entscheidungen ohne ihn getroffen wurden. Ne? Trotzdem sind es eben die zwei Jungs aus Dartford, ne? Die es bis nach ganz vorne geschafft haben. Und das ist halt eine schönere Geschichte, als so ein eiskalter Solokünstler, wo du auch von vornherein weißt, das ist jetzt gemacht, ne? Das ist jetzt eine Kampagne.
Ja.
Und danach trennen die sich alle wieder. Ne? Ich meine, er hatte ja legendäre Gitarristen, dann Jeff Beck oder den, sag schon, jetzt komme ich nicht drauf, von Bowie, der großer Keith Richards-Fan. Ich komme gleich noch drauf.
Ja.
Also großartige Gitarristen. Aber das hat ihm nicht in der Form benutzt wie etwa einem David Bowie, sag ich mal.
Ja, gut, es war einfach schon zu lange Stones, vermute ich mal. Ne?
Ja. Oder was meine These jetzt wäre, es wäre auch 10 Jahre vorher schwierig geworden, weil eben interessanter und schöner ist die Geschichte von den zwei Freunden.
Ja, natürlich.
Und klar, ihren Kumpels drumherum.
Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass es da wirklich die, dass sich am Bahnhof da sich kennengelernt haben oder
wieder getroffen
haben.
Und Jagger die Bluesplatten unterm Arm hat, das ist ja die Grundlage.
Muddy Waters oder was, Platten.
Richtig, Chuck Berry, Muddy Waters. Also das sind ja auch die Koordinaten. Die Stones Musik definiert haben in den ersten Jahren.
Und dann haben sie sich scheinbar dann doch wieder zusammengerauft. Das hat aber schon eine Zeit gedauert. Er hat halt diese zwei Platten gemacht. Ist dazwischen eigentlich was passiert mit den Stones? Haben die nochmal was?
Ja, da gab es Dirty Works noch, ne? Dieses
dieser eine Videoclip, der das auch ausdrückt, ne? Diesen ist gerangelt zwischen den beiden.
Ach so, ja, wo die so das so dargestellt haben,
den Kram. Richards ihn angeht mit der Klampfe. Ja. Ne? Die Gitarre kann eine Waffe sein. Haben die Scherben mal gesungen. Ne?
Ja.
So, und ja, um das auch noch reinzubringen, ich kann das ja ein bisschen mit Rio Reiser vielleicht auch in Beziehung setzen, der ja dann massiv angegriffen wurde. Er wäre jetzt in Schlagerfach, musst du dir vorstellen, in Schlagerfach gewechselt. Ne, als Schlagerfuzzi angegangen wurde. In dem Moment fallen natürlich diese ganzen Truppenteile, die so einen Mythos am Laufen halten. Ne? Das lebt ja nicht nur von den Protagonisten, sondern von der Menge an Leuten, die an diesen Mythos glauben. Ja. Das ist ja der Korpus, ja? Also das Fleisch an der ganzen Geschichte. Und die Leute gingen halt von Bord. Und da, ich habe das bei Rio Reiser halt gesehen, was das bedeutet, ne? Ja. Wenn du jetzt wirklich diese Truppenteile nicht mehr hast, dieses Netzwerk im Untergrund oder im Hintergrund. Ja. Und das ist natürlich bei so einem Clan wie die Stones, wo also hunderte von interessanten Biografien drumherum laufen, ne? Storys, die man jetzt durch, könnte man eine Serie jetzt draus machen.
Ja.
Das fiel dann alles weg. Ne? Und das ist ihm, glaube ich, dann doch relativ schnell klar geworden. Ne?
Ja, ich meine, das hat aber doch, wenn man jetzt mal so die 80er gelten, ja so ein bisschen als dann das Jahrzehnt, wo sie fast, manchmal gelten die schon als getrennt. Ne? Wir haben ja aber Live Aid mal gesprochen, da sind die ja komplett getrennt aufgetreten.
Stimmt.
Ja, jetzt, ja.
Mit 85, den, ne?
War 85 das. War das, ja.
Das war vielleicht ein Tiefpunkt, ne?
Ja, absolut.
Auch künstlerisch, wenn man dran denken,
ja.
Wie Richards und Wood da mit Bob Dylan sich da durch drei grauenvolle, wie soll man sagen, Songrudimente durchgeklampft haben.
Das sind Fragmente von übrig geblieben.
Ja, man ahnt noch, was gemeint ist. So.
Das ist auch nirgendwo verfügbar, ne? Oder? Kann man das irgendwo
doch,
sehen?
Doch, bestimmt. Ne? Ja. Also, Live Age 85,
ja, ich hab Bob Dylan. Doppel-DVD davon, aber das findest du dann
nicht. Nee, das haben
wir nicht freigegeben.
Also das kann man keinem zumuten.
Ja. Ja. Also, okay, da gab es aber auch einige andere Kapellen, die das auch nicht ganz so ernst genommen haben.
Das ist richtig.
Queen hat es richtig ernst genommen.
Und hat abgesahnt. Ne?
Hat dann abgesahnt.
Das war heute legendär.
Ja, natürlich.
Und Wembley.
Und ich glaube, das hat die auch im Nachhinein ein bisschen gefuchst. Ne?
Denn, hoffentlich.
Obwohl sie es ja eigentlich nicht mehr nötig hatten, aber trotzdem. Also wenn man sieht, was dieses Konzert was draus geworden
ist. Das Tolle an dem Image von Keith Richards ist, auch das schadet ihm nicht. Ne? Da sagt man halt, ja gut, Jack Daniels, ne, er hat ja nicht mehr an der Nadel gehangen, aber er hat ja keinen Hehl draus gemacht, dass die Whisky, die Zigaretten und das Koks ihm treu geblieben sind oder er ihnen, den Elementen. Ne?
Da gibt es ja den alten Spruch des Trinkers, ne? Ich habe aufgehört mit dem Trinken, aber nüchtern betrachtet ist besoffen sein schöner. Ne?
Also, in diese daher, Richtung, ja. Und insofern hat ihm das nie geschadet, ne? Wenn er da so ein Ding so komplett in Sand gesetzt hat.
Dann haben wir doch mal ruhig über Keith Richards reden. Welche Rolle, sagen wir mal so, welche Rolle er spielt, ist mir klar, ne? Aber vielleicht nicht in diesen Facetten, wie weit man diesen Mann jetzt betrachten muss. Natürlich hat er dieses Image des Heroinsüchtigen seiner Zeit gehabt und auch heute noch denkt man sich, wie kann der Mann überhaupt noch existieren, ne? So wie der gelebt hat und wie er, weiß ja, ob er heute noch so lebt, aber.
Nee, das hat er auch öffentlich eingeräumt, ne? Dass es sich verabschiedet hat. Ne? Ich denke mal, bis auf ein paar Zigaretten oder was, ist der mehr oder weniger clean jetzt. Ne?
Trotzdem, seine Rolle in der Band, wie würdest du die mit ein paar Worten, ein paar Sätzen beschreiben?
Ja, also er war ganz am Anfang schon mal deshalb wichtig, weil er das Bindeglied war zwischen den beiden Antipoden, nicht Antipoden, den beiden eher freakigen Jagger und Jones, also Brian Jones, und den eher bürgerlichen Wyman und Watts. Also er hat diese beiden Fraktionen quasi verbunden und zusammengehalten. Später dann war er halt mit Jagger zusammen derjenige, der die wichtigen großen Stones-Nummern geschrieben hat, musikalisch gesehen eigentlich die Federführung hatte und dadurch halt schon mal extrem wichtig war. Und später erst dann so in den, weiß ich so, ab den späten 70ern, Anfang der 80er und ja, und bis heute ist er halt eben dieser, vom Image her, derjenige, der für das Image der Stones quasi stellvertretend steht. Ne, immer noch. Ne? Also der Typ ist halt einer, der halt alles mitgenommen hat, wirklich alles in sich reingepfiffen hat, was so geht. Und hat's überlebt. Ne? Das ist das, was, also ohne dieses Exzessive, was der Mann ausdrückt und wie er auch gelebt hat, wäre das Image der Stones heute ein völlig anderes. Ne? Völlig anderes.
Ja. Wie ist es musikalisch?
Ich würde erstmal noch zwei Elemente hinzufügen.
Bitte gern.
Wenn ich diese Fotos von Annie Leibovitz sehe, ja. Wir haben eben über die 69er und die 72er Tourneen gesprochen, USA, dann sehe ich einen völlig angstfreien Typen,
ja.
Der in einer Lederhose und ansonsten völlig nackig da durch die USA fährt, ne? Barfuß, völlig drauf. Ich meine, man kann jetzt sagen, ja gut, das Heroin macht ja auch, betäubt dich ja auch. Ja. Aber du musst trotzdem dir das erstmal erlauben. Ja? Also ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber wer weiß, was es bedeutet, auf Tournee zu sein und drogenabhängig zu sein, das ist die Hölle auf Erden. Denn du sitzt ja die allermeiste Zeit sitzt du ja rum, in Bussen, in Limos, in Flugzeugen. Ja? Und dann eine Sucht zu managen, das ist nicht nur schön. Mhm. Ne? Auch wenn du den Best, wie er behauptet, immer den besten Stoff hast. Ne? Also ich sehe da eine große Angstfreiheit, Respektlosigkeit. Ja. Mir ist egal, wer drumherum ist. Mir ist egal, ob er nach hinten wegkippt, ja, oder wer ihn sozusagen dann ins Hotel gebracht hat. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Ne? Und das ist natürlich auch so was Erdverbundenes, was ihn ab den 80ern, sage ich mal, offiziell dann so bei allen Rock'n'Rollern zum Häuptling gemacht hat. Ne?
Ja.
Erinnere mich dort auf der Schröder-Scherbentour 83, das ist schon mal viel, ne? Du meinst, von wem sprichst du? Du meinst den Häuptling. Der Häuptling. Das war Keith Richards. Der Häuptling der Rock'n'Roll-Welt.
Okay.
Ja. Also das hat er, das Image.
Ja, ja.
Weil er auch immer mit Musikern gearbeitet hat. Er ist insofern bodenverhaftet geblieben, dass er immer wieder mit neuen Leuten, vor allem auch mit amerikanischen, mit schwarzen Musikern, auf Augenhöhe gearbeitet hat.
Okay. Und musikalisch, du hast ja, ich hatte das Glück dabei sein zu dürfen, als du mit der Gitarre dann, das können wir heute leider, mit der Gitarre geht das leider nicht.
Das ist ein bisschen knapp, auch, fällt mir auch ein bisschen schwer.
Eher etwas zu Deko-Zwecken da, aber da hast du das mal schön erklärt können. Ich versuche es jetzt mal einfach so zu erklären, dass es einfach ein bisschen rauer klingt, wie er die Riffs spielt und wie er die Gitarre bearbeitet, als wie das bei vielen anderen der Fall ist. Er ist halt kein Virtuose in dem Sinne, oder wenn überhaupt, dann ist er ein Virtuose in dem Sinne, dass er das rau virtuos spielt.
Im Virtuose im Weglassen des Virtuosen.
Ja, und das Reduzierte. Ne?
Also minimalistisch auf den Punkt, das Nötige.
Spielen, ja. Ne? Was findest du daran? Gefällt dir das auch persönlich? Ist das dein Style oder ist das eher so, wo du sagst, ich höre es gern, aber ich würde mich jetzt nicht wählen?
Es ist für mich wichtig, oder war immer wichtig, das zu verstehen. Aber ich würde sagen, vom Typ her bin ich ein bisschen anders.
Dann eher doch bei Mick Taylor. Ne?
Ich bin ja eher bei Mick Taylor. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel gelernt in meiner Teenagerzeit, ne?
Ja.
Dass ich eher doch ein Chamäleon bin, ja, und dann doch eine solide Technik habe.
Ja, ja.
Vielleicht muss man auch in dem Sinne beschränkt, limitiert sein in seinen Mitteln, um das so fokussieren und bündeln zu können. Ja? Also ich sag mal, Begabung ist ja nicht immer nur positiv und ist nicht immer der Weg nach vorn.
Ich möchte es hier einfach an der Stelle mal erwähnen, dass du ja noch ein bisschen mehr gemacht hast, als was ich eben gesagt habe. Unter anderem bist du ja auch für den Heinz-Lohe-Film und für den Double-Film. Beide Filme sind ausgezeichnet worden, für die Musik zuständig gewesen und hast da wirklich tolle Werke hinterlassen.
Danke.
Das wollen wir einfach an der Stelle einfach nochmal sagen. Und hast ja auch noch eigene Projekte. Vielleicht kannst du ganz kurz mal ein paar Worte dazu sagen, was du heute treibst.
Ja, ich bin also, heute habe ich mich damit ausgesöhnt, dass ich sozusagen in allen Welten zu Hause bin. Ne? Dass ich also sowohl die songorientierte und reduzierte Musik mache und mag. Hm. 3-Minuten-Song, 4-Minuten-Songs, in denen alles gesagt werden muss. Und genauso aber auch ein exzessives Projekt habe, das sich Ornamental nennt. Ja? Mhm. Und da ist auch der Name Programm. Da geht es wirklich dann um feiner, ziselierte, lange Stücke, Instrumentalstücke, die man dann eher vielleicht unter Psychedelic oder modern gesagt Chill-Out-Musik vielleicht, ja,
okay.
Für Erwachsene, Chill-Out für Erwachsene. Also auch diese Bereiche interessieren mich sehr und das ist zum Beispiel für mich so eine Art Therapie, ne, dieses Ornamental. Da kann ich mich selber beruhigen und runterfahren und kann mit diesen uralten Bass-Grooves mir selber eine gute Zeit machen.
Ne? Ja, ich meine, darum geht es ja letztendlich. Ne? So, und
wäre
auch nicht schlecht, wenn ein paar andere das auch gut fänden. Ne? Und dann kann man sich
ein paar gibt es zum Glück, es könnten das auch noch ein paar mehr werden.
Ja, das ist ja immer so. Ne?
Das
würden letztlich Stones nicht ablehnen. Ne?
Richtig.
Das ist noch mehr.
Obwohl da viel mehr weiß nicht, ob da noch viel mehr geht.
Na, ich glaube, da ist irgendwann noch mal eine
Also wenn man, auf allen fünf Kontinenten, sage ich mal, die größten Stadien ausverkauft hat, dann muss man schon viel fantasieren. Dann würde es dann Richtung Raumstation gehen. Ne? Ja, genau, ne? Die lauteste Band im Universum gab es mal. Ne?
Ich hätte beinahe gesagt Dark Side of the Moon, aber das ist eine andere Kapelle.
Das ist eine ganz andere, aber ja, ja.
Entschuldigung, ist halt meine, ich muss sie unterbringen.
Natürlich.
Pink Floyd halt, ne? Sorry.
Kein Problem.
Ja, und am Sonntag wieder am Kraftwerk-Konzert, mal so nebenbei.
Ne? Auch also das, aber auch, schon... du hast deine Fühler in verschiedene Richtungen.
Ja, absolut. Und wie gesagt, die Stones haben immer eine Rolle gespielt, aber nie eine große, das muss ich einfach ganz klar sagen. Aber sie waren nie irgendwie, ich hatte nie eine schlechte Meinung von denen. Ich fand das im Gegenteil, ich fand das total
gehört es nicht klasse. Zu
ja, es ist aber das hat mich nicht so gepackt.
Ja, typisch ist aber übrigens auch, finde ich jedenfalls, so meine Beobachtung, Stones Musik oder die Stones als Gruppe haben bei vielen, vor allem deutschen Musikern, überhaupt kein Image. Werden überhaupt nicht ernst genommen oder gar nicht als Musiker überhaupt betrachtet. Weil zu krawallig, zu simpel, zu einfach und so weiter. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das Buch gemacht habe. Es gibt in der Karriere der Stones so viele verschiedene Kompositionen, die völlig aus dem Rahmen fallen, also die über mit dem Image gar nichts zu tun haben. Und das hat mich auch immer gestört in der Betrachtung der Stones. Und es gibt halt nun mal eben jede Menge sehr aus den Rahmen fallende Kompositionen von denen, die hohen künstlerischen Wert haben. Das ist aber in der Gesamtbetrachtung, sagen wir mal, gerade, ich kenne halt auch jede Menge deutsche Musiker, die Stones niemals am Schirm hatten, überhaupt gar nicht wahrgenommen haben und das auch für Pillepalle abgetan haben. Kenne ich sehr viele. Es gibt andere natürlich, klar, die sogar als also sehr verehren. Ne? Und aber in der Mehrzahl würde ich mal sagen, gelten die Stones jedenfalls bei deutschen Rockmusikern eher als, ja, kannst du vernachlässigen.
Ja, du hast...
Da sind es die Beatles, ne? Also die großen, tollen, wunderbaren Beatles.
Du hast das auch geschrieben. Ich glaube, hier steht irgendwo auf der Rückseite, irgendwie, dass viele zwar diese Hymnen kennen, wie ich eben auch gesagt habe, die auf jeder Klassenfahrt früher auch liefen.
Ja,
ne?
Ja.
Das waren aber so für uns schon Oldies.
Ja.
Gut, aber das war seinerzeit halt immer so, dass man nie dahinter was geblickt hat, ne? Was da eigentlich noch kommt.
Du man kennt halt bestimmte Nummern auf, keine Ahnung, jetzt sowas wie Time Waits for No One auf der LP, die kennt man ja auch kaum, It's Only Rock'n'Roll. Die kennt kein Mensch.
Also du ordnest in deinem Buch auch das Gesamtwerk ein, auch musikalisch sozusagen.
Ja.
Ne? So, da gibt's
ja
auch
diese ich mache darauf aufmerksam, genau. Dass halt abgesehen von den Hymnen, die man halt so vom Image erkennt und mit ihnen sofort assoziiert, halt eben auch noch eine ganze Reihe anderer Dinge stattgefunden haben, die man einfach mal zumindest mal wahrnehmen sollte.
Es gibt immer dieses eine Beispiel, was du da nennst, da möchte ich gerne auch zu sprechen kommen. Diese Nummer heißt Can't You Hear Me Knocking oder so.
Genau. Ja.
Die 7 Minuten lang ist, wo die nach 2,5 oder 3 Minuten das Lied eigentlich zu Ende ist, aber im Prinzip jammen, jammen. Und dann aus aber was Großes entsteht. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, was das bedeutet. Also
das ist so ein typisches Beispiel dafür. Ne? Also wo diese Nummer, Can't You Hear Me Knocking, ist damals auf Sticky Fingers gewesen, ragte damals für mich auch schon irgendwie heraus, ist eine riffbetonte Nummer, die ähnliches Kaliber wie Jumping Jack Flash, das ist ein sehr hart gespieltes Ding, das Riff. Und perfekte Stones-Nummer, so wie man sie sich vom Klischee her durchaus vorstellt. Die war da drauf, wurde nie als Single ausgekoppelt, wurde mehr oder weniger vergessen. Später dann kam dieses Revival, dadurch, dass dass die Nummer bei dem Film Blow, Johnny Depp damals den Film eingeleitet hat.
Als Drogenhändler beim Film, ne?
Ja. Aber auf der Platte ist es so, dass die Nummer nach 2,5 Minuten ungefähr quasi endet. Da wäre sie auch zu Ende gewesen. Aber die Band ist im Studio und jammt halt vor sich hin.
Mhm.
Und das wurde zufälligerweise ohne große Absicht mit aufgenommen. Das Band lief halt weiter. Und ohne jetzt ein Konzept gehabt zu haben, haben die halt weitere 5 Minuten da wirklich eine fantastische Jazz-Rock-Session hingelegt, wo du nie im Leben auf die Idee kommen könntest, dass das die Rolling Stones sind.
Mhm.
Ne? Also was jetzt den musikalischen Gehalt oder auch die Wertigkeit der Sache betrifft, kannst du sicherlich noch was zu sagen.
Ja, im Prinzip hast du schon ganz gut beschrieben. Es ist, jetzt über die Solos zu reden,
nee,
ist
klar, aber
talking about music is like singing about football, hat irgendwie mal gesagt. Also das ist schwer, das noch feiner zu beschreiben. Es ist eine erstklassige Session und die zeigt halt die Brillanz.
Und auch das Potenzial, das musikalische Potenzial.
Es ist eben trotzdem kein Jazzrock, es hat trotzdem so einen anderen, so einen funkigen oder souligen Groove.
Mhm.
Und ich würde das auch nicht als, ne? Es hat dieses Niveau von dem damals angesagten Jazzrock. Es ist aber trotzdem Stones-Musik, das ist das Verrückte. Ne? Mhm.
Machen die Stones denn heute auch noch Stones-Musik? Also ja, neue ja. Sachen? Vielleicht mal aber auch ein bisschen die Brücke in die Gegenwart zu schlagen. Ist das jetzt nicht mehr dieses, wir haben eben schon gesagt, wir gehen in die Nostalgie-Ecke. Ist das einfach nur, ich sag mal, eine, ja, aus nostalgischen Gründen ist man noch zusammen, sondern die nehmen das schon noch sehr ernst. Also jedenfalls auf den Auftritten in den Stadien ja. und sonst wo, ist das ja nach wie vor noch so. Mhm. Aber wann kommt denn auch mal nochmal, wo du das Gefühl hast, kommt doch noch was Frisches nach?
Ich nehme mal an, dass die auf jeden Fall noch ein weiteres Album machen werden. Also ein ganz neues jetzt.
Ja.
Davon gehe ich mal aus. Wann das passiert, kann ich nicht sagen, aber das wird in den nächsten 2-3 Jahren, schätze ich mal, damit ist zu rechnen. Hm. Und da bin ich mal gespannt. Also das, dann kann ich dir sagen, ne, also das letzte Album ist 15 Jahre her.
Bigger Bang.
War ja auch ein gutes Album eigentlich.
Ist das schon 15 Jahre wieder her? Ich meine, die hatten ja zwischendurch noch andere Veröffentlichungen, die aber jetzt keine.
Ja, ja, gut, das war dieses Coveralbum.
Ein reines Bluesalbum ja. mit einer Verneigung vor den Vorbildern. Ne?
Okay. Aber so neue, frische Ware, da haben sie sich jetzt nicht mehr rangetraut. Meinst du, da kommt noch was?
Also da kommt noch was,
ja. Bestimmt. Ah, okay. Dann lassen wir uns mal überraschen, was da noch folgen wird. Ne? Aber vielleicht sollten wir noch mal ihre Rolle des Stadionrock noch mal herausstellen, weil irgendwann fing es dann an, dass sie dann wirklich die Stadien bespielt haben. Und da waren sie dann aber wirklich dann auch Vorläufer. Das hatten wir eben auch schon kurz.
Das waren wirklich Pioniere. Das hat vorher keiner gemacht.
Absolut.
Ab 81 dann, ne?
Was war denn so, würdest du sagen, die Tournee sticht besonders heraus, also ist die beste, oder sind die einfach jeder für sich irgendwie?
Ja, würde ich sagen.
Also es gibt, das, man kann das nicht vergleichen, sagen wir mal so.
Ja, doch, kann man schon. Es gibt so einen roten Faden, aber sie haben halt immer wieder auch dann wirklich auch technische Neuerungen gemacht, die dann schon einzigartig waren. Also man darf nicht vergessen, 81 die Tour damals in den USA, das war ja ein Monstererfolg. Da waren ja Millionen Leute, die hinrannten in die Stadien und die haben überwiegend tagsüber gespielt. Also gab es keine Lightshow, nichts. Mhm. Da war, die waren einfach nur an helllichten Tag im Stadion und schafften es trotzdem, dieses Stadion mit 80.000 Leuten zum Kochen zu kriegen. Mhm. Bis in die letzte Reihe hinten. Also das ist schon irre gewesen. Und dann 90 war es dann mit Lightshow, dann ging es mit Videowänden weiter, mit Laufstegen und was weiß ich, was alles für Sachen. Also diese ständige, permanente Weiterentwicklung, aber auch innovativ, insofern zum Beispiel 2002, das war die Lix-Tour, wo sie dann wirklich es auch hingekriegt haben, drei verschiedene Komponenten in einer Tour durchzuziehen. Sprich also das übliche Stadion gespielt worden, dann halt mittlere Hallen und kleine Clubs. Mhm. Und das haben sie dann in verschiedenen Städten hingekriegt. Ne? Das gleichzeitig, zum Beispiel in München war das damals der Fall, wo sie im Olympiastadion gespielt haben, wo sie nachher eine Olympiahalle gespielt hat, zum Schluss dann im Zirkus Krone noch. Mhm. Also drei Konzerte in einer Stadt, an drei verschiedenen Locations, mit ganz unterschiedlichem Equipment, ganz unterschiedlichen Programmen, auch musikalisch. Und das finde ich schon erstaunlich, dass die sowas immer wieder solche Herausforderungen angenommen haben und auch erfolgreich vor allem umgesetzt haben.
Was ich so Wahnsinn finde, immer wenn ich dich jetzt so reden höre, dann habe ich immer diese 60 vor Augen. Diese irren 60 Jahre, das kann man sich doch gar nicht vorstellen.
Nein, das ist unvorstellbar.
Also,
im Tourneeleben, das ist so ein schnelllebiges, so ein hartes Leben. Ja, wie gesagt, hunderte Leute drumherum. Ja, also da ist, da kann ich ein bisschen aus Erfahrung plaudern. Da ist, sag ich mal, 3 Monate sind da wie 2 Jahre. Ja. Du hast so viele Eindrücke, du hast so viel zu verarbeiten. Und das ist das, wo man sagt, da mitzuhalten, das ist schon enorm.
Ja.
Und dass die das eben wieder schaffen. Ne?
Und ja, und vor allem nicht alt aussehen.
Nicht älter, ja, genau. Man kann natürlich, bei den Platten kann man jetzt drüber streiten, ob im neuen Jahrtausend nochmal ein wirklicher Impuls gekommen ist. Das sehe ich nicht in dem Sinne. Ja? Die Bigger Bang ist eine solide Platte, ernsthaft gemacht. Mhm. Aber gegenüber dem Vorgänger, Bridges to Babylon, meiner Meinung nach der letzte Versuch, ein ambitioniertes, ein auf der Höhe der Zeit eine Platte zu machen, also auch Remixer einzuladen. Mhm. Kam auch die Kontroverse wieder raus, ne? Wo Keith sagte, hunderte Leute arbeiten hier an den Rolling Stones, nur die Stones selber nicht mehr, ja, weil alles geschnitten und editiert und geloopt wird. Mhm. Das war wieder Jagger, der auf der Höhe der Zeit bleiben wollte. Und diese Platte hat dieses Niveau. Ne? Wir haben also verschiedene Remixer, Dust Brothers, Chemical Brothers, mitgewirkt. Und trotzdem gibt es auch grundsolide Rocknummern, Balladen. Aber auf der Live-Ebene haben die natürlich immer weiter das vorangetrieben. Ne? Wie ja, Frank eben sagt, also dieses drei verschiedene Location, drei verschiedene Programme, Konzept, das denke ich ist für Leute
vor allem über die 60, halt
auch, ja. Ne, dann schon, auch wenn sie ihre Songs natürlich kennen,
ja.
Aber wenn du dann 50, 60 Songs immer, so einen großen Tross immer parat haben musst, Das war eine Herausforderung, das war ein Risiko auch.
Nochmal, ne? Ich kann es mir denken, aber es ist letztendlich, sieht man ja, dass es die immer den nächsten Schritt gemacht haben und immer weiter. Ich glaube, die könnten ja auch gar nicht anders. Mittlerweile ist ja, glaube ich, in ihrem Lebensrhythmus eine Tour einfach drin. Ne? Also,
ja, das ist auch das ist ein Klischee, dass man auf der Bühne Bühnen sucht. Ne? Also, ja. Ich habe ein Brot mal gesungen oder ein Album genannt. Das ist so.
Ja,
wenn du älter wirst, geht es dir in den 2 Stunden am besten. Da hast du deine Ruhe, da machst du das, wo du Spaß dran hast.
Ja.
Und du lebst.
Ja,
du spürst dich.
Ja, du kriegst ja auch ein Feedback. Ne?
Also da kommt ja auch ein bisschen was zurück. Auch
verdient ein paar Euro damit, ist auch nicht schlecht.
Man verdient
Alter.
Ne? Genau, das Konto wird auch nicht kleiner.
Ja, aber da sind wir beim Thema für das Alter. Man muss natürlich auch über das Alter reden. Ich meine, die gehen auf die 80 zu.
79 war ist Jagger jetzt geworden.
Leider ist ja auch Charlie Watts gestorben vor... Ist auch schon ein Jahr her?
Genau ein Jahr.
Wahnsinn.
Auch schon wieder. Gestern vor einem Jahr.
Gestern vor einem Jahr.
Ja, ja. Also wir zeichnen heute auf. Was haben wir heute? 25.
Am 24.
August ist er gestorben letztes Jahr. Ja, aber die anderen sind noch da. Und Mick Jagger wirkt ja noch recht fit. Ne? Also wenn ich jetzt,
entschuldige mal, der ist ein paar Monate jünger als Joe Biden. Ne? Das muss man sich nicht vorstellen. Stell die mal nebeneinander. Beide 79.
Das ist schon der Hammer.
Da sieht man dann, man gewöhnt sich ja dran, dass der immer noch wirbelt. Nicht mehr so wie anders. Also
ganz wilden Sprünge.
Anders als vielleicht Anfang der 70er.
Aber er springt noch.
Aber er springt und er rennt. Und er ist nicht außer, wer das kennt, Vollgas singen und rennen, weiß, das ist Höchstleistungssport. Ja. Dazu kommen die Scheinwerfer und die Leute.
Ja.
Und wenn du dann eben das mal mit anderen 79-Jährigen zusammenlegst, dann sagst du, das ist schon an der Grenze zum Wunder. Ja.
Ich muss jetzt gerade wieder mit einer Analogie zum Fußball kommen. Er ist der Wolfgang Overath.
Das ist Fußball, selbstverständlich.
Also wer Wolfgang Overath sieht, sie sehen sich ja sogar fast ein bisschen ähnlich.
Ja, bis auf den Mund, würde ich sagen. Da ist der Wolfgang ein bisschen zu... Da hat er das Nachsehen.
Wobei, mit dem Mund war der Wolfgang auch immer jung.
Mit der Schnüsse.
Ja, ja, klar. Aber jetzt hier da...
Zu tief in das Bild.
Völlig in den Fußball abweichen, aber das fiel mir gerade so auf, weil die auch ungefähr ein Alter
haben. Ja.
Das passt aber wirklich, weil der auch topfit ist.
Sieht gut aus.
Man auch Fußball spielt.
Ja.
Bei ihm ja auch. Ne? Der muss ja auch ein hartes Training absolvieren, sonst geht das ja gar nicht. Ne?
Also, ja, wobei, das ist nicht ganz so. Ne? Also das hat er zwar gemacht, also da
viele Jahre,
mit allem aufgehört hat, mit Drogen und allem und dann auch aufgehört hat zu rauchen und so. Hat er dann eine ganze Zeit, also wahrscheinlich jahrzehntelang, auch so ein richtiges Fitnessprogramm immer wieder durchgezogen. Aber das macht er jetzt nicht mehr.
Macht er nicht mehr?
Nee, soweit ich weiß nicht. Also das ist nicht mehr so, dass er jeden Morgen joggt oder so. Das lässt er bleiben. Ne?
Ja.
Und mittlerweile ist es ja sogar auch so, dass er auch ganz gezielt und auch bei Tourneen rausgeht und sich auch dabei ja...
Immer
offensiv dabei fotografiert, mit Bier trinken und allem Pipapo. Und
Bratwurst, Burger, Burgerladen. Ja. Ne?
Aber gab es jetzt diese nette Szene, wo so
in Wien, ne?
Zwei Typen saßen, ne? und die nicht erkannt haben. Und
die sind also im Gespräch und daneben grinsen Jagger an der Würstchenbude. Ne?
Ja.
War das in Wien?
Ja, und so was. Ne? Und dann... Ich habe es ja noch gebeten, nach dem Motto, machst du mal ein Foto von uns beiden. Ne? Dass ich mal ein Foto machen muss. Ne? Also herrlich. Ne? Aber vielleicht sollen wir noch mal ganz kurz, langsam aber mal Richtung Ende kommen.
Ja.
Trotzdem noch mal das Buch besprechen. Weil, du hast es gesagt, kein einziges Bild drin. Oder davon gibt es eh schon tausende Bücher.
Ja.
Wie die Jungs aussehen, das weiß man ja. Und zur absoluten Sicherheit hast du ja hier vorne noch mal dargestellt. Aber... Ich denke, vielleicht solltest du nochmal vom Aufbau des Buches reden. Was war dir wichtig, was außer dem, was wir jetzt schon besprochen haben? Ich denke, da gab es noch ein paar andere Aspekte.
Ja, da. Erstens mal, sagen wir mal so, es ist so aufgebaut, dass halt der Anfangspart des Buches nochmal so eine Art Abhandlung, Abriss über die gesamten 60 Jahre ist.
Ja.
Also jetzt nicht wirklich so bis ins kleinste Detail hinein, das halte ich für Blödsinn, aber so, dass man halt wirklich einen richtigen Überblick hat und auch einen Einblick hat in das, was da in den 60 Jahren passiert ist. Und danach geht es halt über in so eine Art, hochtrabend gesagt, Psychogramme der Akteure. Also ja. Von allen, die jemals Mitglied der Stones waren, wo die einfach mal charakterisiert werden. Die einen aufwendiger, die anderen etwas weniger aufwendig. Jagger ist natürlich, was das betrifft, was den Umfang betrifft, am weitläufigsten. Richards auch. Aber jemand, der ebenso wichtig gewesen ist wie die anderen beiden, nämlich Charlie Watts, den habe ich immerhin gerade mal auf 4 Seiten da abgehandelt. Mhm. Weil es auch mir scheinbar gelungen ist, das wirklich so zu komprimieren, dass man das auch trotzdem dann halt den Mann charakterisiert hat. Aber auf 4 Seiten eben. Und danach geht es dann halt, nennen wir es jetzt mal, auch wieder etwas hochtrabend genannt, essayistische Abhandlungen darüber, was sind die Gründe, warum sind sie so lange dabei, was ist da passiert, wie muss man es einordnen, gesellschaftlich und sonst wie, auch politisch. Und dazu zählt halt eben die Auseinandersetzung mit dem Schaffenswerk, mit dem reinen künstlerischen Aspekt, aber nicht nur, auch mit dem gesellschaftlichen Aspekt und dergleichen mehr. Und ja, so am Ende halt nochmal ein kurzer Ausblick auf das, was vielleicht noch kommt.
Was kommt denn noch?
Ja, wenn ich das wüsste. Aber ich denke schon, also wenn man das gesehen hat, also ich habe jetzt die, ich ja, war bei keinem Konzert.
Dieser aktuellen, gerade beendeten Tour.
Ja, wenn man das sieht, ich meine, ich muss dazu sagen, wenn ich diesen Jagger, das ist ja die zentrale Frage, ne? Also wie lange kann der das noch? Wenn ich den so sehe, muss ich heute sagen, mir ist das, wie der sich da gibt, wie der sich da souverän und lässig gibt, eigentlich lieber als alles das, was ich vorher in den 70er Jahren
vor allem auch, wie er singt. Ne? Also ich würde mal sagen, kann man jetzt darüber streiten, ob die aktuelle Tour noch besser ist als die vorletzte.
Nee,
aber nehmen wir mal das neue Jahrtausend, ja, jetzt da, also die letzten 20 Jahre. Und das ist schon bestechend, ne? Zum Beispiel gesangsmäßig.
Ja.
Also da gibt es wesentlich mehr, also grottige Aufnahmen aus den 70ern, wo er eigentlich nur gebrüllt hat oder so. Ne?
Ja, ja.
Was wieder vielleicht teilweise mit der Technik auch zu tun hat und den wilden Zeiten und alledem.
Auch ein Stück weit eine Erfahrung, er weiß, weil ich meine, auch so eine Stimme braucht Kraft.
Und so eine Stimme darf nicht überstrapaziert werden, ne? Sondern man muss unter dem... Ja. Dem Peak bleiben.
Damals wusste man nicht, wohin von lauter Kraft und hat natürlich gegrölt.
Genau, und dann hat man überpastet und am nächsten Tag musste aber wieder auf der Bühne stehen.
Ne? Naja, klar.
Also, aber das hat er geschafft und das ist bestechend. Das ist einfach nur sehr gut. Und ich denke, das ist auch
souverän. Ich würde sagen, die Auftritte sind einfach unglaublich souverän.
Ja.
Und nicht überzeichnet, nicht überdreht. Also ich
auch nicht, dass man das Gefühl hat, er kopiert jetzt zwanghaft sich selber, weißt du?
Ja.
Er behält dieses Move Like Jagger, gibt es ja auch einen Hit.
Ja, kenne ich.
Diesen Jagger-Move behält er bei,
Moonfall.
Aber er kopiert jetzt nicht so wie so echte Cover. Gibt es ja auch,
ja,
Jagger-Imitatoren. Nicht so viele wie Elvis-Imitatoren. Aber dieses Holzschnittartige, das macht er ja nicht. Ja. Also er kopiert nicht seine Bewegungen aus den 70ern oder dergleichen.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Nee, das hat der Jagger, der jetzt ist.
Okay. Ja, genau.
Sehr ja, dann möchte ich einfach nochmal selber ein ganz persönliches Statement dazu abgeben, weil ich habe es nämlich auch gelesen.
Und da bist du auch stolz
und, drauf. Ja, ich kann ein Buch lesen.
Von vorn bis hinten.
Ich kann sogar einen schreiben, aber ich würde es Stones lieber nicht. Das lasse ich ihn machen, weil das kann er wirklich herausragend
gut. Hat er ja hier bewiesen.
Ja, das denke ich auch. Und im Prinzip, was du gerade eben zusammengefasst hast, haben wir ja gerade versucht zu sprechen, nur im Buch ist es natürlich deutlich strukturierter. Und daher, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, und zwar auch den Leuten, die jetzt keine Stones-Fans sind. Weil ich glaube, für die ist es sogar noch fast noch ein bisschen besser als für die Super-Insider, die sowieso alles besser wissen.
Ja.
Aber für diejenigen, die sagen, ich möchte noch ein bisschen mehr wissen, als nur das, was im Panorama-Teil der Zeitung steht, ich kann nur sagen, es ist hervorragend zusammengefasst. Man kann es an 2 Tagen lesen, das ist das Schöne. Es muss nicht immer ein dicker Wälzer sein, um zu begeistern. Also mich hat das Buch total begeistert und hat mich auch in die Lage versetzt, ehrlich gesagt, dass ich heute mit euch überhaupt darüber reden kann. Weil vorher wäre es echt schwierig geworden. Ne? Also da hätte ich höchstens Jerry Hall oder sonst was noch erwähnen können.
Also die kennst du, ne?
Die kenne ich natürlich. Ne? Wie gesagt, Panorama Teil der Zeitung. Das kann man hiermit also hervorragend machen, wenn man so, sagen wir mal, so interessiert ist, aber vielleicht noch nicht tief im Detail steckt,
ja.
Dann ist das Buch geradezu perfekt. Und damit denke ich, kommen wir so langsam auf sicher zum Schluss. Es sei denn, ich habe was Wichtiges vergessen, was unbedingt noch gesagt werden muss.
Na, alles gut.
Ja, na gut, wir könnten noch 60 Jahre weiterreden.
Ja, wir könnten auch darüber reden, dass wie das hier bei uns zustande kam, weil er ja, wie du ja schon sagtest, die Filmmusik zu dem Flo-Film gemacht hat.
Ja.
Das hatte auch ein bisschen was mit den Stones zu tun,
natürlich,
die ganze Geschichte, weil wir gemeinsam auf einem Konzert waren.
Ja, nämlich in Düsseldorf haben wir die Stones 2014 das letzte Mal gesehen.
Ja.
Er hat ungleich viel mehr Stones-Konzerte, weil er ja auch als Herausgeber diese Magazine in den 90er Jahren gemacht hat zu den Tourneen. Ja, also ja. Da gibt es auch viel exklusives Fotomaterial reinpacken können. Mhm. Er besitzt ja tausende von exklusiven Live-Fotos.
Ja.
Hat er nicht gemacht, kommt vielleicht irgendwann. Zum 70. Zum 65 vielleicht. Aber dieses Konzert hat eigentlich uns die Grundlage, oder wie soll man sagen, dieses nonverbale Verständnis gegeben, was wir in dem Film an Atmosphäre, an musikalischer Atmosphäre haben wollen.
So
dass wir eigentlich uns blind verstanden haben. Und das ist eigentlich die Grundlage für die zwei FC-Filme gewesen.
Ja.
Also auch da können wir sagen, danke Stones.
Hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Und
dann und das auch noch in Düsseldorf, sogar in Düsseldorf.
Ja, ja, irgendwann muss die Stadt ja gut sein. Ne? Guckt ja vielleicht jemand aus Düsseldorf zu, möchte man natürlich nur Scherz.
Fortuna.
Wir nehmen in Köln auf, also bitte. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Hat Riesenspaß gemacht.
Danke.
Also wirklich wieder mal extrem informativ.
Und im Fluge vergangen.
Und wie im Fluge vergangen, circa eine Viertelstunde vermute ich mal.
Wie auch immer.
Ich bedanke mich bei euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und euch bitte beim nächsten Mal wieder einschalten bei den Thekenphilosophen. Schauen wir mal, welches Thema wir dann drauf haben. Es ist oft der FC, aber eben nicht nur. Das haben wir heute bewiesen. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Adios und tschüss.
Ciao.